kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so einen andächtigen Start in die Predigt hatte, aber ich staune darüber und ich bin begeistert, wie Gott auf unterschiedliche Art und Weisen unser Herz bewegt. Wir sind mitten in der Predigtserie Der einladende Gott. Und ich habe gerade da so gestanden und dachte, was ist das Besondere daran, dass wir einen einladenden Gott haben? Ich dachte mir, es gibt verschiedene Bilder, die Menschen von Gott haben. Die einen kennen einen fernen Gott, der weit weg ist, der irgendwo da draußen ist. Es gibt ihn ja, aber vielleicht hat er auch die Erde gemacht, aber jetzt hält er sich raus. Er ist weit weg. Andere haben ein Bild von Gott, der da sitzt, da oben mit einem Stock und wartet, bis ich einen Fehler mache. Und kaum habe ich einen Fehler gemacht, zack, haut er drauf. Andere Menschen haben ein Bild von Gott, der ein Wunscherfüller ist. Wenn ich mal was brauche, dann kann ich mich ja an ihn wenden und dann hat er auch zu reagieren. Ich sage ihm, was ich brauche und er muss antworten. Und so gibt es ganz verschiedene Bilder, je nachdem, wie ich geprägt wurde. Aber das Bild, das wir predigen, ist das eines einladenden Gottes. Ein Gott, der da steht mit offenen Armen und sagt, komm in meine Nähe und wenn du erstmal da bist, dann wird alles andere angegangen. Dann kümmern wir uns um den Rest. Dann wird das andere ein Klacks. Dann kriegen wir das hin. Aber erstmal, das, was unser Gott will, ist, dass du zu ihm kommst. Und so steht er da und wartet auf dich, um dich in seine Arme zu nehmen. Ich werde das während der Predigt immer wieder sagen, dass du heute eingeladen bist. Und es spielt keine Rolle, ob du schon lange Christ bist. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass du das letzte Mal erlebt, gespürt, wahrgenommen hast, dass Gott dich in seine Arme nimmt. Ich lade dich heute dazu ein, in seine Arme zu laufen. Wenn du neu bist im Glauben oder Gott noch gar nicht kennst und heute zum ersten Mal da bist, auch dich lade ich heute dazu ein, in Gottes Arme zu laufen. Und ich werde heute ein bisschen was davon erzählen, was dort passieren wird. Der dritte Teil heißt, fahre auf dem Highway. Ich bin normalerweise nicht so dafür bekannt, englische Begriffe zu nennen. Ich könnte auch sagen, fahre auf dem höheren Weg. Aber Highway klingt irgendwie cooler. Es klingt irgendwie größer, wünschenswerter und Highway ist einfach nur cool. Es gibt ein Highway to Heaven. Ja, da gibt es auch ein anderes Lied, das der Highway woanders hinführt. Ich lade dich dazu ein, dieses Lied nie wieder zu singen. Sondern zu singen, ich bin auf einem Highway, auf einem höheren Weg zu Gott und zu einem Leben, das für mich bestimmt ist. Gleich sage ich dir mehr dazu. Wir sind im Jesaja Kapitel 55. Heute werden wir die Verse 6 bis 9 lesen. Ich möchte erstmal vorlesen und dann starten wir durch. Jesaja 55, 6 bis 9. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft zu ihm, solange er nahe ist. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übeltäter von seinen Plänen absehen. Stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seiner erbarmt. Ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr. Und meine Wege nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. In diesem Textabschnitt sind wir dazu eingeladen, werden wir dazu eingeladen, den Herrn zu suchen. Und ich werde heute auf zwei Fragen eingehen und die beantworten. Zuerst die erste Frage, was bedeutet es, den Herrn zu suchen? Wie kann man das denn tun? Was sagt der Text darüber? Und danach werden wir auf die Frage Antwort geben, warum ist es gut, den Herrn zu suchen? Was bringt es mir? Steigen wir einfach direkt ein. Was bedeutet es, den Herrn zu suchen? Dieser Vers sagt, der Vers 6 sagt, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt, ruft zu ihm, solange er nahe ist. Das bedeutet, den Herrn zu suchen, könnte man auch damit beschreiben, dass wir den Herrn anrufen. Den Herrn rufen. Der religiöse Begriff dafür ist beten. Herrn suchen bedeutet zum Herrn beten. Doch schon hier könnte der ein oder andere herausgefordert sein und könnte sagen, zum Herrn beten, wie geht das eigentlich? Und ich weiß das gar nicht, ich kenne keine Gebete. Ich habe keine Gebete gelernt in meiner Kindheit, im Konfirmationsunterricht. Manche glauben, um richtig zu beten, muss man die Bibel gut kennen oder sogar Theologie studieren. Dabei steht hier in diesem Text das Wort beten gar nicht nur, wir verbinden gleich damit beten. Aber das, was hier steht, ist eigentlich viel einfacher. Hier heißt es, rufe zu ihm. Ich könnte das auch so übersetzen, rufe ihn an. Wer von euch hat noch nie jemanden angerufen? Ich glaube, die meisten haben schon mal telefoniert, oder? Einen Freund angerufen, eine Freundin, die Eltern, die Kinder, die Geschwister. Und warum ruft ihr Leute an? Eigentlich gibt's zwei Gründe, okay, bei Frauen drei. Das muss ich, glaube ich, nicht nennen. Okay, man kann anrufen, um einfach anzurufen, habe ich gehört. Ich beobachte meine Frau immer wieder mal, wie sie im Haus putzt und dabei das Telefon hier am Ohr hat und eine Stunde, eineinhalb Stunden einfach mit ihrer Schwester telefonieren kann. Ich glaube einfach mal, da gibt's keinen besonderen Grund dafür. Sie wollen einfach nur miteinander reden. Und wenn ich sie dann danach frage, über was habt ihr denn so gesprochen, sagt sie, weiß nicht, so. Mein Schwager sagte zu mir mal, du bist der unangenehmste Mensch, mit dem man telefonieren kann. Ich sagte, wieso? Sagte, du bist so kurz angebunden. Wenn man dich anruft, dann muss man ganz genau sagen, was will man von dir? Am besten sagt man im Voraus, wie lange soll das Gespräch dauern? Und also ich bin eher so ein Typ, der anruft, weil es wichtig ist. Und wenn es darum geht, irgendwas zu besprechen, dann sage ich, können wir uns treffen? Irgendwie zum Kaffee, zum Essen, sonst irgendwie. Aber bitte nicht am Telefon. Überhaupt verbinde ich mit Anrufen eher einen Notfall. Ich würde das hier so ähnlich sehen, weil die Betonung, die hier ausgesprochen wird, ist, rufe mich an in der Not. Ich muss da so an einen Notruf denken. Jemand ruft an, weil es was Dringendes gibt, weil es was Wichtiges gibt. Und hier werden wir eingeladen, Gott zu suchen, indem wir ihn anrufen. Vor etwa einer Woche habe ich so einen Anruf bekommen. Unsere älteste Tochter Fabienne hat mich angerufen, Freitag vor einer Woche. Ich glaube, das war Freitag. Sagt, Papa, kannst du mich von der Schule abholen? Ich bin umgeknickt. Ich habe gesagt, na klar, ich komme gleich vorbei. Aber Moment, mein Lehrer will noch mit dir sprechen. Okay, gib ihn her. Und er so ganz verzweifelt, Herr Stein, also wir wollten ja den Rettungsdienst rufen. Aber ihre Tochter hat mit beiden Händen abgewunken. Nein, ich will nicht in den Rettungswagen. Ich habe gesagt, ja, kein Problem, ich hol sie ab. Und so bin ich losgefahren zur Schule. Sie stand da, umzingelt von gefühlt 60 anderen Mädchen, die alle sie irgendwie halten wollten. Und das Erste, was sie sagte, ist, Papa, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Können wir schnell zum Arzt, dass ich wieder zur Schule zurück kann? Ich will Mathe nicht verpassen. Ich finde, das hat einen Applaus verdient, oder? Aber jetzt kommt's. Was ist es am Ende? Am Ende sind sie zum Arzt mit Tanja, mit meiner Frau und sie hatten Bänderriss. Und ich dachte, nicht schlimm, gell? Das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Als ich an diese Predigt dachte, habe ich so den Eindruck, wir sind oft ähnlich. Wir sagen, ach, ist nicht so schlimm. Das schaffen wir schon. Ich muss jetzt nicht unbedingt zu Gott deshalb kommen. Ich krieg das selbst irgendwie hin. Ich hatte am Dienstag diese Woche so einen Fall. Ich habe kaum geschlafen die ganze Nacht, weil mein Magen sich gedreht hat ohne Ende. Es war aber keine Magen-Darm-Grippe. Ich möchte gleich entwarnen, alles gut. Aber ich habe sowas so gut wie nie im Leben. Vielleicht einmal hatte ich sowas. Aber ich konnte kaum schlafen. Ich dachte, es wird besser. Bin zum Büro gefahren und sie haben mich alle angeguckt, haben gesagt, bitte fahr nach Hause, nicht, dass du uns noch ansteckst. Und ich habe, am Dienstag hatten wir Live-Group-Leiter-Treffen. Ich dachte, das gibt's nicht, jetzt muss ich das auch noch verpassen. Ich bin froh, dass Happy mir zur Seite steht. Ist Happy hier irgendwo? Happy, kannst du mal winken? Happy ist mein Co-Leiter für Miteinander, für Live-Groups. Und der hat diesen Abend richtig gut gemacht, habe ich gehört. Und Happy sagt mir, wir werden für dich beten. Und in dem Moment denke ich, ach, muss nicht sein, ist nicht so schlimm, ich schaff das irgendwie. Und hat mich einfach dabei erwischt, wie ich so gleich denke, wie meine Tochter am Freitag. Und es wurde aber immer schlechter und immer schlechter. Gegen Abend, 20 Uhr, dachte ich, okay, jetzt muss ich meine ganze Woche alle Termine absagen, ich schaff das nicht, das ist doch wohl Magen-Darm. Und um 20 Uhr werde ich plötzlich richtig müde, gehe ins Bett und schlaf eine der besten Nächte meines Lebens. Schlaf richtig gut durch, werde morgens wach, es ist nichts mehr da. Denke, was ist denn hier los? Ruf schnell Happy an und sag, Happy, was habt ihr gemacht um kurz nach 8 Uhr? Für dich gebetet. Ja. Danke. Ich möchte uns Mut machen, Gott anzurufen. Für Gott gibt's keine Kleinigkeiten. Für ihn ist nichts zu klein. Wir sollen ihn suchen. Er freut sich, so wie eine Mutter sich freut, wenn ein Kind kommt und irgendeine Kleinigkeit ihr sagt und sie bittet. So wie ein Vater sich auch freut, nicht nur die Mutter. Interessant ist auch, dass Jesus, der gekommen ist, um uns den Vater zu zeigen, der Sohn Gottes, dass er in seiner Bergpredigt das ziemlich genauso gesagt hat. Das kann man sich übrigens gut merken. Matthäus 7,7. Also wer nicht so gut ist in Zahlen merken, aber das kann er sich gut merken. Matthäus 7,7 sagt Jesus, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Jesus lädt uns dazu ein, in ganz schlichten Worten Gott zu suchen, zu ihm zu kommen und ihn anzurufen. Zweitens, was bedeutet es noch, Gott zu suchen? Das erste war ihn anrufen. Das zweite, was uns dieser Bibelabschnitt sagt, ist im Vers 7 zu finden. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übeltäter soll von seinen Plänen absehen. Stattdessen soll er sich zum Herrn umkehren, damit er sich seiner erbarmt. Ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Jetzt scheint es ein bisschen kritischer zu werden. Nicht mehr so schön wie der erste Teil. Hier heißt es, wie kann ich Gott suchen? Indem ich den gottlosen Weg verlasse. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übeltäter soll von seinen Plänen absehen. Und ich dachte mir, okay, ich predige heute vor Menschen, von denen die meisten, ich vermute das so, ich bin sicher, eine Beziehung zu Jesus haben, von denen die meisten ein gutes Leben leben, von denen die meisten darauf Acht geben, was sie so machen, was sie nicht machen. Und jetzt sage ich, der Gottlose soll von seinem Weg abkehren und der Übeltäter seine Pläne verwerfen. Und ich dachte, wenn ihr mich da heute so hört, dann werdet ihr sagen, also, das bin ja nicht ich. Weil mit gottlos verbinden wir etwas ganz Gravierendes, etwas Schlimmes. Wenn irgendein Verbrechen passiert ist, das grausam ist, sagen wir gerne dazu, das war gottlos. Und wenn das die Definition von gottlos ist, dann trifft das ja auf uns eher nicht zu, oder? Ich möchte heute eine andere Alternative anbieten, was gottlos bedeutet. Ich weiß, wir haben uns vor einigen Wochen mal mit Martin darüber unterhalten, mit unserem Praktikant. Und haben hin und her überlegt und dann sagten wir sind zu dem Ergebnis gekommen, eigentlich ist jemand, der gottlos lebt, folgendermaßen zu beschreiben. Es ist ein Mensch, der so lebt, als würde es Gott nicht geben. Jemand, der so lebt, als würde Gott nicht existieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel etwas im Geheimen tue und denke, ja, mich hat keiner gesehen, es ist alles gut. Dann lebe ich so, als würde es Gott nicht geben, weil vor ihm kann ich nichts verbergen. Wenn Gedanken zu mir kommen, die nicht so gut sind, und ich fange an, schlecht über Menschen zu denken, die vielleicht mir was angetan haben, und ich fange an, Pläne zu schmieden, wie ich sie mal richtig fertig machen werde, und ich führe im Kopf schon so einen Dialog, wie ich ihm alles sage, was zu sagen ist, und erlaube mir da Dinge, die ich eigentlich so nie sagen würde, dann lebe ich so, als würde es Gott nicht geben, weil meine Gedanken sind Gott bekannt. Wenn ich vor dem Fernseher sitze oder vor dem Laptop im Internet und schaue mir Dinge an, die ich mir nicht anschauen würde, wenn meine Frau daneben sitzen würde oder meine Freunde, dann lebe ich so, als würde es Gott nicht geben. Denn er ist an meiner Seite und er sieht mich und er kennt mich. Das bedeutet, das, wozu wir hier eingeladen werden, ist eine neue Haltung. Ich möchte heute keinen Sündenkatalog vorlesen. Ja, das und das und das und das dürfen wir nicht tun. Wir predigen heute den einladenden Gott, der sagt, kommt zu mir. Und das, wozu er hier einlädt, ist ein Leben im Bewusstsein, dass er da ist. Und wenn ich das weiß, wenn ich daran denke, dass es Gott gibt, dass er an meiner Seite ist, dann werde ich mein Handeln, mein Denken, mein Tun und mein Lassen entsprechend ausrichten. So ist Gott suchen, können wir in zwei Handlungen beschreiben. In einer positiven Handlung und in einer negativen. Die positive sagt, ich soll mich Gott zuwenden, ihn anrufen, mich an ihn wenden. Und die negative Handlung sagt, ich soll von meinem gottlosen Weg umkehren. Weg von einem Weg, einem Leben ohne Gott, hin zu einem Leben mit Gott. Ein Kurswechsel, 180 Grad Drehung. Das ist übrigens unser Seminar für alle Menschen, die sich für ein Leben mit Gott entschieden haben. Wir laden euch herzlich dazu ein, dieses Seminar zu besuchen. Kurswechsel, 180 Grad, da sprechen wir darüber, wie dieses neue Leben und dieser Weg mit Gott aussieht. Und bevor ich zum zweiten Punkt komme, noch eine gute Nachricht. Vielleicht sitzt du jetzt und denkst, oh Mann, die Messlatte ist ganz schön hochgelegt. Soll ich denn das schaffen? Immer so zu handeln, als wäre Gott an meiner Seite. Immer so zu handeln, als würde man mich sehen, dass ich nie alleine bin, nie im Verborgenen. Ich schaffe das nicht. Ich mache doch immer Fehler. Jeder hat doch mal schlechte Gedanken. Jedem rutscht doch mal was aus. Ich möchte dir Folgendes sagen. Du brauchst es nicht aus eigener Kraft zu tun. Denn es gibt da jemand, der diesen Weg schon gegangen ist und er lädt dich heute dazu ein, mit dir zu gehen. Er ist diesen Weg nicht nur gegangen, sondern er ist zu diesem Weg geworden. Jesus selbst sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und zu diesem Jesus, mit diesem Jesus, lade ich dich ein zu leben. Was bedeutet es, den Herrn zu suchen, ihn anrufen und ein Leben führen in Bewusstsein, dass es ihn gibt? Und jetzt könntest du dich fragen, und dann? Was bringt es mir? Das ist ja ein voll eingeschränktes Leben. Ich habe das schon immer wieder mal gehört. Sagte, oh Mann, wäre ich kein Christ, könnte ich mir so viel erlauben, so viel mehr. Und das ist schon eingeschränkt, so als Christ zu leben. Und meine Lieblingsantwort darauf ist, echt? Was würdest du gerne tun, was du glaubst, das gut ist, das Gott dir aber verbietet? Das ist ein Bild von einem Gott, der uns etwas Gutes vorenthalten würde. Dabei wünscht Gott für uns das Beste. Was bedeutet es? Welchen Vorteil hat es, den Herrn zu suchen? Die Verse 8 bis 9 geben ein richtig gutes Argument, warum es gut ist, Gott zu suchen und mit ihm zu leben. Nämlich, du bekommst Gottes Gedanken. Wer würde gerne Gottes Gedanken haben? Ganz viele davon. Oh, 6 Leute, super. 7, 8, 9, 10. Oh, ich kann nicht so schnell zählen. Interessant ist, dass in diesen Versen ganz selten entdeckt wird. Aber ich lese euch das gleich vor. Jesaja 55, Verse 8 bis 9. Hier heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr. Und meine Wege sind nicht eure Wege, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Dieser Vers wird oft dazu benutzt, wenn wir irgendwie nicht verstehen, was Gott gerade macht in meinem Leben, dann sage ich, Okay, Gottes Wege sind anders als meine. Ich verstehe das gerade nicht. Mag sein, man kann diesen Vers so benutzen, aber dieser Vers ist dann richtig verstanden, wenn er im Zusammenhang mit dem gesehen wird, was davor steht, im Vers 7. In Vers 7 spricht Gott bestimmte Menschen an und sagt, der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übeltäter von seinen Plänen absehen. Und im Anschluss darauf sagt er, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Zu wem sagt er das also? Zu dem Gottlosen, zu dem, der ein Übeltäter ist, der böse Pläne hat, der nicht mit Gott lebt. Er sagt, meine Wege sind nicht deine Wege, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Das heißt für mich, wenn ich zu Gott komme, wenn ich Gottes Kind bin, wenn ich auf seinen Wegen gehe, dann bekomme ich seine Gedanken. Dann sind seine Gedanken meine Gedanken. Dann will er, dass ich seine Wege gehe, dass ich sie verstehe. Dann gibt er mir seine Gedanken. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als Gottes Gedanken zu bekommen, als Gottes Reden zu hören, als zu sehen, wie Gott mir etwas zeigt. In 1. Korinther 2,16 heißt es, wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Wir aber denken im Sinne von Christus oder Christus gemäß. Wir haben Christi Gesinnung. Wir sind wie Gott. Wir haben Gottes Gedanken. Oder 1. Korinther 3,18, da heißt es, und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und ihm immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist also der Grund, warum es gut ist, Gott zu suchen. Der erste Grund, wir bekommen seine Gedanken. Auch da möchte ich euch was erzählen, was ganz frisch ist. Wir hatten am Donnerstag letzte Woche einen Gebetsabend. Waren einige von euch da? Wir haben gebetet für Familien und Kinder, für Kinder in unserer Gemeinde und auch für den Kinderdienst in unserer Gemeinde, für die Elim Kids, für die Rangers, für die Jugend, für die Teenies. Und in seinem Beitrag hat Maxim Krüger, in etwa Folgendes gesagt. Er sagt, Kinder sind Gottes Geschenk an uns. Deine Kinder in deiner Familie sind Gottes Geschenk an dich, aber auch die Kinder in unserer Gemeinde sind Gottes Geschenk an uns. Und als wir dann so gebetet haben, stand ich da und drei Reihen vor mir, rechts war Fabienne. Schon wieder Fabienne. War Fabienne auch bei diesem Gebetsabend? Es war dunkel, es war im oberen Saal, die Bühne war beleuchtet, im Saal war es etwa dunkler. Ich habe sie gesehen und verspürte einfach so ein Frieden und so ein Verlangen, einfach zu ihr zu kommen, sie zu umarmen. Und so bin ich zu ihr gekommen, habe sie umarmt und habe gesagt, du bist ein Geschenk. Und sie antwortete mit, ich hab dich lieb, Papa. Moment. Ich gehe zurück an meinen Platz, sehe, wie schon wieder Happy, wie Happy da vorne betet, ganz vertieft, fast schon zu jubeln anfängt und denke, keine Ahnung, was da los ist. Er dreht sich um, geht zu Fabienne und sagt, Fabienne, ich habe gerade ein Bild gesehen. Ich habe gesehen, wie dein Papa auf dich zukommt, dich umarmt und du ihm was sagst. Was würdest du ihm sagen? Und sie sagt, ich würde sagen, ich hab dich lieb, Papa. Und ich sehe, wie Happys Augen zu funkeln beginnen, weil er genau das gesehen hat und genau das gehört hat. Weil Gott ihm diese Gedanken gegeben hat. Und er wusste noch gar nicht, was da hinter ihm passiert ist. Er sagt dann, Fabienne, ist das für dich okay, wenn du kurz vorgehst und dein Papa auch und dass dein Papa dich umarmen soll vor allen anderen? Ich glaube, das Bild ist für die ganze Gemeinde. Sie sagte, ja. Klar, ich bin vorgegangen, habe sie umarmt, alle haben geklatscht. Wir sind wieder zurück auf unserem Platz und dann passierte Folgendes. Am nächsten Tag habe ich erstmal Happy angerufen und gesagt, Happy, weißt du, dass das, was du da gesehen hast, tatsächlich passiert ist in diesem Moment? Es war ein paar Sekunden still am Telefon. Er war ganz außer sich, ganz begeistert. Und danach rufe ich Maxim an und sage, Maxim, weißt du, was da eigentlich passiert ist? So und so habe ich ihm das erklärt. Sagt er, ja klar, ich weiß auch, was das Bild bedeutet. Und in dem Moment denke ich, stimmt, ich habe da gar nicht darüber nachgedacht. Er sagt, du als Pastor repräsentierst die Gemeinde und uns Eltern, uns Erwachsene. Und Fabienne repräsentiert die Kinder in unserer Gemeinde. Und Gott sagt, dass wir als Gemeinde, als Eltern, als Leitung die Kinder umarmen sollen. Und sie werden uns mit Liebe antworten, mit "Ich hab dich lieb". Und als ich da so gesessen habe, dachte ich, Gott, du bist großartig. So wie du zu uns sprichst, so wie du uns deine Gedanken gibst, ist es einfach toll. Es ist angenehm. Du benutzt Bilder, du benutzt Worte, die uns helfen können, das zu begreifen. Und wir nehmen das ernst. Wir nehmen das an, dass Gott uns sagt, umarmt eure Kinder. Umarmt die Kinder in der Elim Hannover. Und wir sehen auch, dass Gott gerade was tut. Dass die Anzahl der Kinder ständig nach oben geht. Dass unsere Dienste in diesen Bereichen fest werden, stabil werden. Die Rangers haben wieder angefangen. Übrigens möchte ich für Ranger ganz, ganz groß Werbung machen. Es ist eine tolle Möglichkeit, Kinder mit dem Glauben in Verbindung zu bringen. Mit Natur, mit draußen sein, mit Kneten, mit Bauen, mit Basteln. Also wenn ihr Kinder habt, die Freitagabend noch nicht wissen, was sie tun sollen, sie sind bei den Rangers herzlich eingeladen. Okay, jetzt bin ich, glaube ich, noch ein bisschen zu weit abgeschwiffen. Was bekommst du sonst, wenn du Gott suchst? Vers 7 heißt es, der Gottlose soll seinen Weg verlassen, der Übeltäter von seinen Plänen absehen, stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seiner erbarmt. Ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Was passiert, wenn wir zu Gott umkehren? Wir bekommen Gottes Erbarmen, wir bekommen Gottes Vergebung. Und seine Vergebung ist nicht so, dass er dir vergibt, du gehst wieder zurück auf deinen gottlosen Weg, kehrst wieder zu ihm zurück, bittest um Vergebung, er vergibt dir wieder, du kehrst wieder zurück. Nein, seine Vergebung funktioniert so, dass sie dich verändert, dass sie dich freisetzt, dass sie dir die Last abnimmt, dass du ein völlig neues Leben anfangen kannst. Diese Veränderung ist so krass, dass die Bibel dazu Neugeburt sagt. Du bist wie neugeboren, wenn du zu Gott kommst, in seine Arme, als würdest du ein völlig neues Leben anfangen. Und drittens, und dann komme ich zum Schluss, was passiert, wenn du zu Gott umkehrst, wenn du Gott suchst? Du kommst in seine Nähe. Vers 6, such den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruf zu ihm, solange er nahe ist. Und wenn ich diesen Vers so lese, dann muss ich ihn vervollständigen im Kopf. Wenn es heißt, dass es Zeiten gibt, dass Gott nahe ist, dass Gott sich finden lässt und in dieser Zeit sollen wir ihn suchen, dann bedeutet es, dass es Zeiten gibt, da es schwer ist oder komplizierter oder herausfordernder, ihn zu hören, ihn zu rufen, auf ihn zu antworten. In wenigen Minuten wird dieser Gottesdienst vorbei sein und du wirst nach Hause gehen, dein Alltag wird anfangen, die ganzen Stimmen des Alltags werden auf dich einreden, werden dich vereinnahmen wollen, sie werden alles Mögliche zu dir sagen und ich weiß nicht, ob du es schaffen wirst, mitten in diesem Alltag, in diesem Trubel, in den Herausforderungen, Gottes Stimme wahrzunehmen. Heute aber sitzt du gerade hier und hörst, wie Gott zu dir spricht. Heute ist das Zeitfenster offen. Heute ist eine gute Möglichkeit zu reagieren. Heute hörst du sehr deutlich, dass Gott dich ruft, dass er mit offenen Armen dasteht und sagt, komm in meine Nähe. Ruf mich an. Sage etwas zu mir. Du musst nicht gebildet sein, du musst nicht religiös sein, du brauchst keine Bibelkenntnis. Sag mir einfach, was du sagen möchtest. Und ich lade dich heute dazu ein, dieses offene Zeitfenster zu nutzen. Heute ist Gott nahe. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Sucht ihn, solange er sich finden lässt. Das ist heute eine Einladung an dich. Jesus Christus fasst das zusammen, indem er sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. So möchte ich dich heute dazu einladen, zu Jesus zu kommen, mit dem, was du hast. Ich lade dich dazu ein, dass du ihn anrufst und dass du ein Leben beginnst im Bewusstsein, dass es ihn gibt. Im Bewusstsein, dass er an deiner Seite ist. Ich lade dich dazu ein, dass du zu ihm kommst und seine Gedanken bekommst für dein Leben. Ich lade dich ein, dass du sein Erbarmen und seine Vergebung bekommst. Und ich lade dich dazu ein, immer in seiner Nähe zu sein. Wenn du schon lange Christ bist, und das hat dich gerade angesprochen, dann sollst auch du den Herrn jetzt anrufen. Du darfst ihn anrufen. Wenn du auch findest oder festgestellt hast, dass du manchmal so lebst, als würde es Gott nicht geben, dann lade ich dich heute dazu ein, eine Entscheidung zu treffen und sie Gott mitzuteilen und sagen, Gott, ich will so leben, als wärst du immer an meiner Seite. Und ich mache es nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern in deiner Nähe ist einfach alles möglich. In deiner Nähe ist ein Leben möglich, von dem hier die Rede ist. Ich lade dich dazu ein, diese Entscheidung nochmal neu zu treffen, aufzufrischen, dein Leben, ein bewusstes Leben in Gottes Gegenwart noch einmal neu zu starten. Und wenn du Gott noch nicht kennst oder dich noch nicht für ein Leben mit ihm entschieden hast und festgestellt hast, dass die Wege, auf denen du gerade fährst, nicht die Highways sind, nicht die höheren Wege. Wenn du merkst, dass du in eine völlig andere Richtung fährst, als du eigentlich gerne wolltest, dann lade ich dich heute dazu ein, umzukehren. Weg von einem Leben, als würde es Gott nicht geben, hin zu einem Leben an Gottes Seite. Und damit du diese Entscheidung gut treffen kannst und es aussprechen kannst, würde ich dich gerne bei deinem ersten Gebet begleiten. Ich werde es vorbeten und du kannst mit mir nachbeten und wir sehen, wie das dein Leben verändern wird. Wollen wir aufstehen, Gemeinde, zum Gebet?